Was arbeitet man eigentlich, wenn man Schauspiel studiert hat? Über diese spannende Karriere habe ich mit Melanie Gauck gesprochen. Viel Spaß dabei.
Hallo liebe Melanie, herzlich willkommen beim Podcast Kreative Karriere. Wie schön, dass du da bist.
Danke dir für die Einladung.
Melanie, möchtest du dich als erstes vielleicht mal selber vorstellen zum Einstieg?
Sehr gerne. Mein Name ist Melanie Gauck, komme gebürtig aus der Pfalz. Dort habe ich auch mein Abitur gemacht und bin jetzt in Darmstadt. Wie ich dahin gekommen bin. Aber ich bin ausgebildete Schauspielerin, Theaterpädagogin und Stimm- und Präsenztrainerin für den Businessbereich.
Das klingt mega spannend und auch sehr vielfältig und auch sehr kreativ. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen an Anfang deiner Karriere gehen. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, hast du Schauspiel gelernt nach dem Abitur. Wusstest du das schon in deiner Oberstufenzeit, dass du gerne Schauspielerin wärst? Warst du im Schultheater? War das deine Leidenschaft? Genau, wie ist da der Prozess gewesen, dass du gesagt hast, ich werde Schauspielerin?
Ja, das war tatsächlich so, dass ich seit der Mittelstufe, glaube ich, schon in dieser, in unserer AG gewesen bin, in der Theater-AG. Und ich habe schon immer, seit ich laufen kann, getanzt und geschauspielert. Ich habe gemodelt das erste Mal, weil ich mit 4 auf das erste und einzige Mal, muss ich sagen, mit 4. Und habe sonst rhythmische Sportgymnastik, also dieses Vor-Menschen-Auftreten, das war schon immer irgendwie Teil. Dann war, als man sich dann entscheiden musste, Oberstufe, was willst du denn danach machen, dachte ich, ja, wenn ich diesen Job 40 Jahre meines Lebens machen muss, dann sollte es auch etwas sein, was mir liegt und ich gucke einfach nach meinen Stärken, was kann ich denn gut? Und ich war in der Schule, sagen wir mal, in keinem Fach jetzt gut. Also hat sich nichts herauskristallisiert, ich möchte unbedingt was mit Zahlen machen oder ich möchte unbedingt was mit Menschen machen oder unbedingt als Lehrerin. Damals Lehrermangel noch groß, als wir Abitur gemacht haben und es sind tatsächlich viele in den Lehrerberuf gegangen. Wir hatten gerade am Wochenende Abi-Treffen, 20-Jähriges, und da hat man das auch schön gesehen. Viele sind im Lehrerberuf. Das war auch nichts für mich. Und dann dachte ich, du, ich kann singen, tanzen, Schauspielern, ich habe kein Problem, vor Menschen aufzutreten. Würde ich gern probieren. Auch mal gucken, wie meine Chancen sind, und wenn die sagen, dann das kannst du auch nicht, dann gehe ich vielleicht in die Verwaltung. Habe ich mir gedacht, weil so Büro habe ich früher als Kind immer gern gespielt und dachte, vielleicht ist das was. Und meine Eltern waren natürlich nicht sonderlich begeistert, haben aber trotzdem mir nicht im Weg gestanden. Also, sie haben gesagt, okay, geh zu den Vorstellungsgesprächen, zu den Aufnahmeprüfungen und wird wahrscheinlich schon sehen, dass das nichts ist, und hatten dann das Pech, dass ich tatsächlich genommen wurde an der Schule. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es auch. Und auch da haben sie mich unterstützt mit Wohnung finden und mit noch weiter finanziell Miete bezahlen und Schule bezahlen sozusagen. Das fand ich sehr, sehr cool und habe es dann 3,5 Jahre.
Cool. Und wie war diese Anfangszeit in der Schauspielschule? War in der Kunsthochschule, und als ich da so nach dem Abi hingegangen bin, dachte ich so, wow, ich bin in einer komplett anderen Welt. Für mich war das so, dass ich so das Gefühl hatte, mir öffnen sich gerade ganz andere Welten, und war erstmal total, was mache ich hier, wer bin ich, was will ich tun? Ich war so ein bisschen überfordert, die ersten 2 Semester. Wie ging es dir da so ein bisschen wie Fisch in Wasser gefühlt, oder wie waren deine Anfangszeit dort?
War für mich einfach, würde ich sagen, in der Hinsicht, dass wir so Fächer hatten, wie halt Ballett. Durchgehend hatten wir auch Tanz, und die ersten 3, 4, 5 Semester war es klassisches Ballett. Hatte ich auch gemacht, als ich 6 war. Also war für mich auch nichts Neues. Also dieses Tanzen war nichts Neues. Später kam dann noch Stepptanzen. Das fand ich auch cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tanz habe ich auch immer schon gemacht. Walzer und Standardtänze habe. Da war jetzt nicht viel Neues. Das liegt mir. Singen fand ich natürlich auch super, Gesangsunterricht, Theatergeschichte fand ich auch toll. Aber es war natürlich auch hart. Die Schule wurde geleitet von einem russischen Pärchen, das eigentlich nach Deutschland kam, um sich hier zur Ruhe zu setzen. Die hatten in Moskau schon eine Schule, Schauspielschule, und dann irgendwie überredet, hier noch eine private Schauspielschule. Und ich spreche wirklich von russischer Schule. Da ist
Wie
nett
hart ist
geschändet, ist
das?
genug gelobt. Das war schon hart. Also da ging es auch eher, wir müssen erstmal alle brechen, um sie dann wieder aufzubauen.
Okay.
Nicht, ja, viel Peitsche, wenig Zuckerbrot. Und das war schon hart, aber ich würde sagen, schon das meiste ist mir leicht gefallen. Sehr, auf jeden Fall sehr, sehr viel über mich gelernt und über Menschen und menschliches Verhalten. Eins zum Beispiel, dass eins der wichtigsten Sachen ist, sich einzufühlen in seine Figur, nicht zu verurteilen. Ich muss die Figur erfüllen. Was bedeutet, ich lese mir alles an, was habe ich für Infos zu dieser Figur, wie sieht die Biografie aus? Im Stück, was sehen wir? Und nicht mit allem bin ich ja immer einverstanden als Schauspielerin. Ja? Wenn ich keine Mörderin, Menschen, die Lügen betrügen, was auch immer. Aber darum geht es nicht. Es geht darum zu verstehen, warum Menschen etwas tun. Und manchmal, wenn man vielleicht mal so ein bisschen dahinter, wie sind Menschen in die Lage geraten, in die sie gerade sind? Und wenn mir das passieren würde, würde ich das auch tun? Und wenn nicht, hätte ich es selber nicht gemacht, aber ich kann verstehen, warum Menschen in gewissen Lebenslagen und dass das nicht immer unbedingt was damit zu tun hat, dass sie als schlechter Mensch geboren wird, kein schlechter Mensch geboren. Und das hat mir auf jeden Fall deutlich gezeigt, nicht vorverurteilen, man steckt nicht drin. Du steckst nicht drin, du hast keine Ahnung, was dieser Mensch schon erlebt hat und welche Entscheidungen er treffen muss. Darum, ich muss die Entscheidungen nicht gutheißen, aber ich kann sagen, okay, irgendwie, irgendwelche Gründe muss es gehabt haben.
Ist auch irgendwie ein kleines Psychologiestudium dann gleichzeitig das Schauspielstudium. Ja.
Ja, also wir wurden nach Stanislavski ausgebildet und das ist psychologisches Theater. Da geht es schon sehr tief mit.
Ja, und du hast das studiert mit dem Wunsch, dann später Schauspielerin zu werden, oder hattest du schon im Studium so ein Gefühl für, ich könnte vielleicht auch noch was ganz anderes damit machen?
Im Studium nicht, dass ich mich auch was anderes damit machen kann. Also es war schon immer so der Traum, eigentlich in erster Linie gemacht, bei dieser Ausbildung ist alles das gefragt, was ich gut kann. Wird das ein Spaß werden? Weil andere haben auch gesagt, ja, du machst ja eine Spaßausbildung. Wir alle gehen studieren und machen was Ordentliches und du machst eine Spaßausbildung. Wo
Das
ich
ging
denke,
aber
gut.
auch, weil bei uns gab es auch keine so Prüfung oder sowas. Wir haben halt gemalt. Die sagen dann immer, ich habe mal nach Zahlen studiert, nach dem Motto, weil ich auch nie so.
Wir hatten schon Prüfungen. In jedem Fach, nach jedem Semester hatten wir Prüfungen. Aber und ich habe dann gesagt, möchtest du gern tauschen? Also du darfst das gerne mal ausprobieren, mal gucken, wie viel Spaß dir das macht. Aber ist wieder so, steckst du nicht drin. Aber mir war schon sehr klar, wenn man sich anguckt, wir hatten ja auch professionelle Schauspieler als Dozentin. Und wenn man sie sich so anguckt, so, die sahen meistens immer so 10 bis 20 Jahre älter aus, als sie sind. Also so ein Schauspielerleben verlangt dir schon was ab. Dann war meistens geraucht, getrunken. Dieses berühmte Stereotype, du als Schauspieler rauchst du trinkst viel Rotwein und du hast wenig Schlaf. Machst aber hohe Kunst, deswegen ist das in Ordnung. So bist halt Künstler. Damals war das noch gerade so im Umbruch, dass dieses, du kriegst ein Engagement, bedeutet, du kriegst Fahrt und Logis und alles bezahlt. Das war damals schon nicht mehr so. Und Engagement kann sein, du bist 3 Monate da, weil meistens sind es 6 Wochen Probe, 6 Wochen Auftritt und dann ist ein Stück fertig abgespielt, wenn du kein festes Engagement hast. Und ein festes Engagement bedeutet auch nur, du bist ein Dreivierteljahr, hast du einen Vertrag. Im Sommer wird nicht gespielt oder selten. Und dann musst du dich im nächsten, wirst du hoffen, dass du im nächsten Jahr verlängert wirst. Und es ist immer so eine Art Unsicherheit, du musst viel reisebereit sein, du hast eigentlich kein festes Heimort. Ich wusste, ich rauche nicht, ich trinke nicht. rumreisen und irgendwie ist überhaupt nicht, ich entspreche gar nicht diesem typischen Typ, wie man das so sagen würde, dem Stereotyp. Deswegen war mir schon immer klar, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse, aber ich habe es jetzt gemacht und ich werde es auf jeden Fall versuchen. Habe danach 120 Bewerbungen, wurde einmal eingeladen zu einem Vorsprechen. Und habe die Rolle abgelehnt, also ich selber, weil es war Bedingung, ich muss eine Nacktszene spielen. Und das wurde uns auf der Schule schon gesagt, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr sowas machen wollt oder nicht. Und ich dachte, für meine erste Rolle gleich nackt auf der Bühne, und ich habe es im Stück, als ich das Stück gelesen habe, auch nicht, wenn es muss, dann ist es okay, aber ich habe auch jetzt nicht nachvollziehen können, warum diese Nacktszene da stattfindet. Also auch künstlerisch nicht. Und ich habe gesagt, nein, ich mach's nicht. Und dann war das auch gegessen.
Okay. Hast du dich dann, diese 120 Bewerbungen gingen dann an Schauspielhäusern in ganz Deutschland?
Genau, ich habe mich eigentlich hingesetzt, habe Google, habe jede größere Stadt, die ich kenne, die man so kennt, eingegeben und dann hinten dran Theater und habe mich dort beworben. Aber auch schon irgendwie klar, dass anders als in anderen Ländern ist in Deutschland, wenn du von der Privatschule kommst, hast du schlechtere Karten, als wenn du von der staatlichen Schule kommst. Wobei ich sagen muss, es gibt schlechte Privatschulen, es gibt aber auch sehr gute Privatschulen, und ich würde sagen, ich war auf einer guten Privatschule, wir haben richtig, richtig Handwerk gelernt. Es gibt aber auch schlechte staatliche Schulen.
Ja.
Aber allein, dass da keine staatliche Schule auf meiner Bewerbung drauf
Spannend. Wie war diese Zeit? Also da kam ja dann wirklich eine Ablehnung nach der anderen. Konntest du das gut wegstecken oder hat es auch viel Zweifel in dir vorgerufen?
ich wusste ja, dass es nicht an mir liegt. Wenn sie mir keine Chancen geben, mich zu zeigen, dann hat das nichts mit mir persönlich zu tun, sondern mit meinen Fähigkeiten. Es gab tatsächlich auch vereinzelt Leute, die nach dem Abschluss bei uns auf der Schule noch zum Beispiel auf die Ernst-Busch-Schule gegangen sind und nochmal 4 Jahre Schauspiel gemacht haben, damit sie sagen können, ich war auf der Ernst-Busch, ich habe den Ernst-Busch-Abschluss. Ich wusste damals ehrlich gesagt nicht, wo ich damit hin will. Für mich war wichtig, ich habe diese Abschlussprüfung bestanden, bei der ich in der ersten Runde durch. Ich war damals Anfang 20, viel Sorgen. Das hat meine Familie für mich gemacht, sich die Sorgen mit, was wird jetzt aus dem Kind?
Das ist ja auch schön, so eine jugendliche Naivität sich noch. Also, das ist ja auch irgendwie cool.
Ja, ich war, glaube ich, nach so vielen Jahren Schule und Ausbildung, glaube ich, froh, dass ich mal ein paar Monate nichts gemacht
Ja.
habe. Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern. Und wir haben ja dann, haben sich ein paar Menschen aus meiner Schule, Absolventen, getan und haben dann mit einer Regisseurin auch selber ein Stück auf die Beine gestellt. Und ich habe bei einem Kinderstück auch bei einem Puppenspiel, das heißt, ich war nicht ganz
Ja.
in der Luft, sondern ich habe schon ein bisschen was getan, bis ich mir dann das mit der Theaterpädagogik.
Und die kam dann danach ins Spiel und ist auch noch mal eine zusätzliche Ausbildung, der pädagogische Teil, richtig?
Genau. Als das sich dann gezeigt hat, okay, da wird jetzt erstmal nichts draus, dachte ich, gut, solange ich irgendwie nichts mache, bilde ich mich doch weiter. Und für mich war es eine Weiterbildung. Aber von Theaterpädagogik habe einfach auch im Internet, was kann ich denn damit machen? Und auch wollte ich ein bisschen auch mehr Richtung Heimat, weil es sind viele wieder zurückgezogen oder nach Berlin oder nach München oder irgendwo. Und habe dann, gibt ja nicht viele, nicht so arg viele Schulen, Institutionen, die Theaterpädagogen auch komplett. Und bin dann auf die Theaterwerkstatt Heidelberg gestoßen und dachte, cool, Heidelberg ist wieder Richtung, so ein bisschen Richtung nach Hause, noch nicht so ganz, aber Heidelberg kenne ich. Und die ging über ein Jahr, also war die Wahl zwischen ein Jahr Vollzeit oder 4 Jahre berufsbegleitend. Dann dachte ich mir, boah, nee, das ist echt arg zerstückelt. Dann mache ich doch lieber ein Jahr Vollzeit. Hab mir das auch selbst bezahlt dann. Und da war meine Familie nicht mehr bereit, dann noch was. War vollkommen okay. Ich habe gesagt, ich möchte das machen unbedingt, also zahle ich mir das selber. Und war wirklich ein ganz tolles Jahr, eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe immer gesagt, von den Menschen her hätte ich am liebsten die 3,5 Jahre gehabt und meine Schauspielkollegen weniger, weil Schauspieler sind einfach keine einfachen Leute, sag ich mal. Das war wirklich, wirklich schön. Und Heidelberg ist auch natürlich schön, wenn man da lernen darf. Und das hat viel Spaß gemacht. Im künstlerischen Teil habe ich vieles schon gewusst, die ganzen Schauspielsachen, aber die pädagogische und was ich dort auch neu gelernt habe, war, was gibt es für verschiedene Theaterformen. Auf der Schauspielschule wurden wir sehr klassisch. Da gab es nichts mit Performance, da gab es nichts mit Schattentheater oder sonst irgendwas. Das war wirklich klassisch einfach Sprechtheater. Und da haben wir verschiedene Formen, zeitspezifisch, biografisches Theater, alles Mögliche und vor allem dieses, ich nutze Theatermethoden, um einer Gruppe von Menschen etwas beizubringen. Und sei es einfach, packt mal, zieht mal alle an einem Strang oder werde selbstbewusster. Und habe dann gelernt, dass man diese Theaterpädagogik in einer Reihe setzen kann mit Musikpädagogik, mit Erlebnispädagogik, mit, was weiß ich, Gesangspädagogik, was es alles noch gibt. Ich habe eine Gruppe von Menschen und die wollen, haben gemeinsam ein Ziel. Wir wollen, nimmt man jetzt bei einer Firma, haben wir zwei Abteilungen, die können nicht so gut miteinander kommunizieren, dann würden wir gern dran arbeiten. Dann kannst du die zusammen auf in ein Raftingboot setzen und die müssen jetzt einmal die Stromschnellen durchschwimmen und haben am Ende gelernt, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann klappt das auch. Das wäre dann die Erlebnispädagogik. Oder die machen Bogenschießen oder sonst irgendwas. Oder du singst zusammen in einem Chor, ist auch etwas, was eine Gruppe zusammenfügt. Oder du machst eben miteinander Theater. Und das nennt man dann Theaterpädagogik. Und sozusagen, das hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich auch gemerkt habe, im Gegensatz zu vielen anderen meiner Kollegen, die immer gesagt haben, ich muss auf die Bühne, ich brauche das, ja, das ist das Innerste. Die sind jetzt, glaube ich, Krankenpfleger. Das hatte ich aber nie, dieses Geltungsbedürfnis und ich muss selber auf der Bühne und ich brauche den Applaus. Mir hat das dann auch Spaß gemacht, sozusagen, durch das, was ich kann, auf die Bühne zu kommen. Durch die Arbeit eben mit, ich kann mein Know-how weitergeben und kann Menschen zeigen, wie sie sich dadurch auch persönlich weiterentwickeln. Und das macht sehr viel Spaß.
Und das ist auch ein Teil deiner heutigen Arbeit. Das ist immer noch ein Teil, was du heute machst. Das heißt, du kannst als selbstständige Frau gebucht werden von hauptsächlich Firmen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Oder arbeitest du auch mit, also mit Kindern oder mit Schulgruppen oder sowas zusammen?
Ich mache auf der einen Seite immer noch Theater, also das wird auch immer so bleiben.
Also du als Schauspielerin Theater?
Als Theaterpädagogin. Ich habe mich kurz vor Corona selbstständig gemacht als Theaterpädagogin. Das war natürlich nicht so clever, das wusste man aber nicht. Und habe da angefangen, meine ersten Projekte zu machen. Mit zum Beispiel eine Kinder- und Jugendkantorei, die haben jedes Jahr ein Musical gebracht und ich war für quasi die Schauspielszenen. Das war mein erstes Projekt. Und das, dann kam halt Corona. Dann bin ich nach Corona auch noch ins teure Rhein-Main-Gebiet umgezogen, der Liebe wegen. Und dann war für mich auch klar, muss mir eine neue Zielgruppe. Ich werde immer Theater machen im Amateurtheaterbereich. Ich bin im Vorstand des Landesverbands Amateurtheater Rheinland-Pfalz und gebe Seminare für Amateurtheaterschauspieler und habe eine Impro-Theatergruppe, die ich leite, noch in der Pfalz, wo ich vorher gewohnt habe, und hier in Darmstadt eine Seniorentheatergruppe neu gegründet. Das heißt, das mache ich. Ich mache auch ab und zu noch Lesungen. Und das ist etwas, das ist immer mein Herzensprojekt und das werde ich immer machen, aber das Geld muss woanders herkommen. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Was auch nach Corona deutlich ist. Ich bin ja nicht die einzige Schauspielerin, die noch irgendwie unterrichtet oder solche Sachen. Und habe mir dann dank der Hilfe von meinem Unternehmernetzwerk gelernt, wie spreche ich unternehmerisch? Wie spreche ich Business sozusagen? War für mich eine Herausforderung. Ich bin dem Netzwerk noch als Künstlerin beigetreten und habe dann innerhalb eines Jahres gelernt, wie muss ich Leute, die im Berufsleben, auf deine Frage arbeite ich nur mit Firmen, ich arbeite mit Menschen, die im Berufsleben Stimme und Präsenz brauchen. Seien das Solo-Selbstständige oder auch Firmen, klar, also je nachdem. Ich habe Einzelpersonen im 1:1 Training, gehe aber auch gerne in Firmen, Institutionen, Vereine, total egal. Mir ist eigentlich egal, was es für Leute sind, solange die Bock haben, da ein bisschen was zu lernen und am besten eine Räumlichkeit, komme ich und mache Stimme und Auftrittspräsenz, und helfe da, ein Bewusstsein zu entwickeln, wie ich wirke.
Und was sind so klassische Probleme oder Herausforderungen, mit denen die Leute zu dir kommen?
Und natürlich unterschiedliche Sachen. Und ein Beispiel, jemand bekommt eine neue Position. Das im Beruflichen, dass man in eine Führungsposition aufsteigt, wo man Menschen leiten, nach unten Menschen leiten muss, Teammeetings leiten, oben vielleicht Präsentationen halten muss von, oder Projektberichte oder was es. Sei es aber auch im Verein. Ich bin auf einmal Vorsitzender und jetzt muss ich unsere Veranstaltungen moderieren oder irgendwie mit anderen Leuten sprechen, die wichtig sind. Ich muss da auf jeden Fall irgendwas repräsentieren. Und da kann das sein, dass Menschen, die fachlich unglaublich gut sind, jetzt auf einmal in eine Position rutschen, wo es heißt, jetzt muss ich aber auch als Mensch überzeugen. Ich muss jetzt auf einmal charismatisch, locker, flockig Smalltalk mit Leuten machen können und mich wohlfühlen, ja, und dann noch vor Leuten etwas zu präsentieren, was ich fachlich total gut kann. Aber jetzt kommen halt noch andere, noch die Soft- und Social Skills. Und das liegt nicht jedem. Und das ist dann eine neue Herausforderung, wo ich helfen kann. Und gerade bei Menschen, die unsicher sind und die noch nie sich mit ihrer Stimme beschäftigt haben, wie komme ich überhaupt stimmlich rüber? Helfen, weil ich einen Trainingsplan habe. Ich habe konkrete Übungen. Ich kann Leuten schon sehr viel an die Hand geben, damit sie sich daran abarbeiten. Bei mir ist es nicht so kryptisch, wo ich sage, ja, einfach du. Ja, gibt auch Kollegen, die das machen. Wenn du die Göttin in dir findest, dann wird alles automatisch kommen. Du
Einmal tief ein und aus und dann wird das schon.
brauchst keine Übungen. Wir machen das einfach so. Shine with your personality. Ja, und da sind auch Leute, die da drauf anspringen, sag ich mal so, sind dann vielleicht nicht meine Kunden. Gerade für die, die so ein bisschen mit Nervosität oder auch mit Unsicherheit. Frauen, muss ich sagen, sind häufig bei mir, jetzt mittlerweile auch ein paar mehr Männer, was ich sehr gut finde, weil Frauen immer noch dieses große, darf ich das? Über sich stehen haben, darf ich vor Menschen treten? Bin ich kompetent genug? Darf ich mich Expertin nennen? Habe ich genug Abschlüsse, Diplome, Weiterbildungen, dass ich jetzt mich selbstständig machen darf und mich Expertin nennen darf, um Gottes Willen? Haben uns so, ach ja, 50% ist da, ich fange einfach schon mal an. Ja, so ein bisschen was voraus, muss ich sagen. Da können wir uns manchmal wirklich eine gute Portion Selbstwert und Selbstbewusstsein abschneiden, weil das tatsächlich bei vielen immer noch ein Problem ist. Die stehen dann da vorne mit einem ganz kleinen Stimmchen, wo ich dann sage, du musst dich, wenn du selber nicht dran glaubst, dass du es kannst und dass du weißt, wer du bist und dass du hier richtig bist und dass du genauso viel Ahnung hast wie die ganzen Alpha-Männer hier am Tisch, dann brauchst du, ich will nicht sagen, dann brauchst du gar nicht erst anfangen, aber das ist eine schlechte Grundlage dafür. Das heißt, bei mir geht es auch viel um innere Haltung. Denn ich bin überzeugt, auch aufgrund meiner Ausbildung, Stanislavski-Ausbildung, wenn du innerlich klar hast, wer du bist und was du willst, Körper und Stimme wahrscheinlich folgen. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Auch deswegen ist es ein wichtiger Teil. Wie trete ich vor Menschen auch in der Energie und mit einer inneren Haltung?
Ja, spielt ja natürlich diese schauspielerische, psychologische Ausbildung total gut, dass du dich da so rein denken kannst und fühlen kannst. Wahrscheinlich deine Kundinnen, dass sie präsenter werden, auf jeden Fall. Mich würde noch mal interessieren, als du so gemerkt hast, okay, ich brauche eine neue Zielgruppe. Ich würde gerne mehr mit Menschen im Business-Kontext arbeiten. Hast du dir dann wirklich so einen strategischen Plan gemacht? Ich habe keine Ahnung, das und das Programm, da sind die Unterrichtsstunden drinne, oder hat sich das so ein bisschen organisch entwickelt, so mal austesten bei dem und dann, also wie bist du da vorgegangen, um deine Produktpalette sozusagen zu finden?
Ja, Produktpalette, davon kann man noch, glaube ich, noch nicht sprechen, ist alles auch immer noch im Werden.
Ja.
Ich hatte das Glück, dass in meinem Unternehmernetzwerk auch ein Unternehmensberater, den habe ich natürlich für mich selber erstmal benutzt und habe gesagt, sag mal, wie mache ich das? Ich habe gar keinen Kontakt mit Leuten außer euch aus meinem Netzwerk. Wie spreche ich die an? Und der hat mir geholfen, zum Beispiel dieses mein 1:1 Online-Training auch. Mit dem ich, was wirklich gut läuft, weil das mit Gruppenarbeiten und das kann ich. Und hat mir da geholfen, wie konzeptioniere ich sowas und hat selber zufällig auch einen Sohn, der das macht. Mit dem hat er mich auch connected. Und ich habe dann Anfang, Ende 23, Anfang 24, Anfang 24 bin ich dann raus mit dem Angebot offiziell und habe vorher eine Testphase sozusagen gehabt. Hatte drei, vier Tester von diesem 3-Monats-Programm. Es waren zwei, die ich schon kannte aus dem Amateurtheater und zwei Coachinnen, die das mit mir ausprobiert haben und die mir dann dieses Feedback gegeben haben. Auch ich arbeite immer mit Feedback. Egal und entwickle das immer weiter. Und so habe ich mich daran getastet. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt nicht immer so bleiben. Ich werde dann gucken, ob ich noch andere. Für Marketing aus Seite heißt es immer, habe für alles ein Angebot, habe am besten drei verschiedene Pakete von günstig bis teuer oder so. Da bin ich jetzt noch nicht. Ich bin mit dem, was ich gerade mache, so zufrieden, wie es ist. Aber das kann sich alles noch, wenn man jetzt so sagt, Anfang 24 habe ich angefangen, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich das nicht noch immer im Gespräch und immer mit Selbstreflexion sage. Jetzt wurde man gesagt, mach doch auch mal was in Präsenz für deine Online-Schüler, lad die doch mal ein, dass die mal alle zusammenkommen, auch in Präsenz. Und ich denke, ja, kann man machen, ob dann die aus München mal her. Weil online habe ich von aus ganz Deutschland und auch schon meine erste Schweizerin gehabt, die bei mir im Training war. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen ist es ja auf online ausgerichtet. Da muss man aber halt sagen, da kann ich nur mit Stimme arbeiten. Da ist jetzt Körpersprache und Präsenz im Raum ist eher schwierig.
Aber es ist ja auch in der Welt nach Corona, wo wir uns befinden, mit den ganzen Online-Meetings und Zoom und was wir alles nicht jetzt haben, total wichtig, auch online das rüber zu Präsenz, also die nicht nur 1:1 Präsenz, sondern auch im digitalen Raum präsent zu sein und zu sprechen. Also das ist ja quasi nochmal so eine Erweiterung, die wir jetzt mittlerweile haben.
Ja, das auf jeden Fall. Aber trotzdem auch gestern ein Feedbackgespräch mit einem meiner Teilnehmer, der jetzt fertig ist, hat auch gesagt, es bereitet dich eben nicht auf der Bühne stehen. Das ist auch schwierig. Das kannst du auch zu Hause nicht üben. Das geht nur Learning by Doing. Oder eben in einem Präsenzworkshop, wo dir dann 6 bis 12 Leute sind, wo ich dann natürlich Auftrittsübungen mache und das Publikum natürlich auch durchs Gucken. Es ist ein geschützter Raum. Haben ja alles gleiche Probleme, alles gleiche Ziel. Auch durchs Gucken lernt man schon unglaublich viel. Und du hast dieses direkte Feedback, das ist natürlich etwas, was man im 1:1 nicht hat.
Das heißt, im Moment bietest du online 1:1 an und Gruppen bei dir in der Region sozusagen oder nur online 1:1?
Nein, auch wenn ich werde jetzt zum Beispiel für die Sparkassenakademie Mainz im August das erste Pilotprojekt machen, sozusagen. Da wurde ich hin empfohlen, worüber ich sehr dankbar bin, auch durch mein Unternehmernetzwerk, die mit mir ihre Sparkassenangestellten, die dorthin kommen und sich weiterbilden und gesagt haben, wir brauchen Stimme und Präsenz. Zuerst haben sie nach Schlagfertigkeit gefragt und da bin ich persönlich der Meinung, Schlagfertigkeit kann man nicht in einem Tagesseminar lernen. Das muss man, glaube ich, mehr üben. Aber man kann lernen, wie kann ich mit ungewohnten Situationen, wie kann ich meine Haltung bewahren. Das kann man alles machen. Wie wirke ich auch in einer komischen Situation? Auch wenn ich mir innerlich denke, so, da geht es um Wirkung und das haben die auch genommen. Fanden das Konzept auch in Ordnung. Also sowas sind immer sehr, sehr schöne Sachen. Ich habe für das Deutsche Rote Kreuz in Wiesbaden, habe aber jetzt auch im Juli auch von einer Bekannten wurde ich an ihr Gymnasium weiterempfohlen, die einen pädagogischen Tag machen für ihre Lehrkräfte. Was ich persönlich immer sehr schön finde, die Arbeit mit Lehrern, die sowieso schon unglaublich belastet sind durch den Beruf und die dann zu zeigen, wie die Technik funktioniert. Ich kann meine Stimme den ganzen Tag einsetzen, mit Kraft einsetzen, ohne dass ich nach 6 Stunden nach Hause fahre und bin heiser. Da finde ich das auch unglaublich
Eigentlich,
toll.
wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre es eigentlich so ein Pflichtseminar für Lehrer, sowas zu buchen. Die brauchen es ja tagtäglich. Und wenn du da nicht souverän präsent bist bei so einer Schülergruppe, ey, da bist du ja, bist verloren. Da kommst du ja direkt unter die Räder. Und wenn
Ja.
du souverän die Klasse leitest, ist das auch so viel besser für die Schüler. Also es ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. Alle fühlen sich besser.
Also wirklich, die Zielgruppen sind unterschiedlich.
Ja.
Deswegen könnte ich mich auch schwer auf eine Zielgruppe fokussieren. Auch wenn da auch die Marketing-Gurus sind, alle sich im Grab rumdrehen. Um Gottes Willen, du musst dich spitzen. Bin ich auch noch nicht so weit, muss ich sagen.
Das Problem habe ich auch immer, weil ich auch so von der Persönlichkeit eher so ein Generalist bin und mich alles, also viele Dinge einfach interessieren. Eins zu konzentrieren fällt mir auch immer Wahnsinn. Ich kann das gut nachvollziehen. Deine Online-Coaches, nein, Training, du bist Trainerin, richtig?
Ich
Nicht,
bin
ich.
Trainerin, das
Ja.
ist wichtig.
Deine Online-Trainings, wie findest du dann deutschlandweit? Das ist ja auch nicht so einfach. Bist du da auf Social Media? Machst du da viel? Bist du auf irgendwelchen Plattformen? Hast du irgendwelche Ad-Strategien? Wie machst du das?
Ich habe ein Produkt oder ich vertrete eine Dienstleistung, die manchmal ein bisschen schwer zu erklären ist, manchmal aber auch sehr einfach, je nachdem. Aber ich kann nicht hingehen und sagen, also wenn ich sage, ich bin Klempner, kann sich jeder was drunter vorstellen. Das heißt, für mich keine Ads. Also wenn ich irgendwo was hinschreiben würde und Flyer hinbasteln und sage Stimm- und Präsenztraining, ist auf der einen Seite, glaube ich, auch etwas, was mit Vertrauen zu tun hat. Stimme ist schon was Persönliches. Das heißt, was ich sehr gemerkt habe, ist, ich überzeuge alle meine Kunden, die zu mir kommen, alle meine Teilnehmer, haben mich irgendwo erlebt, waren im persönlichen Kontakt mit mir, sei es online oder eben in Präsenz. Weil ich auch einfach das darstelle, was ich verkaufe. Muss, muss. Und deswegen bin ich unglaublich viel unterwegs. Ich will nicht sagen in der Welt, das jetzt nicht, aber hier jedenfalls im Umkreis habe ich, glaube ich, schon alle Netzwerktreffen, die es gibt. Bin natürlich auch im richtigen Netzwerk gelandet, wo auch viele von uns selber Netzwerkveranstaltungen oder eben man sich auch gut hinweist, guck mal, ich fahre morgen dahin, willst du mitfahren, da lerne ich wieder neue Leute kennen, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Mannheim, Landau, in der Pfalz rum, überall was erreichbar ist. Aber auch online bin ich jetzt gerade ein bisschen weniger, aber online auch bei vielen Netzwerkveranstaltungen, die ja auch von vielen an. Es gibt unglaublich viele Netzwerke momentan. Dieses Netzwerken boomt gerade. Ich glaube, es ist auch sehr logisch, dass nach Corona dieses, wir können uns endlich wieder sehen und endlich wieder treffen und von Mensch zu Mensch kommen, dass das jetzt wieder unglaublich, ich will sagen kein Trend, aber immer noch boomt. Finde ich super. Und genau dort treffe ich meine Teilnehmer. Oder ich werde weiterempfohlen. Das gibt's auch.
Das ist ja auch cool immer. Also das finde ich immer auch die schönste Form sozusagen der Kundengewinnung. Auch gerade mit dem ganzen KI-Hype, was da gerade auf uns immer einprasselt, ist es ja auch noch so schöner, was du gerade gesagt hast, Leute präsent zu sein, eins zu eins zu sprechen und nicht mit irgendeinem Chatbot da irgendwas zu machen. Also ich glaube, dass Präsentsein immer noch wichtig oder wichtiger wird, auf jeden Fall. Cool. Also Social Media machst du nur in Anführungszeichen nebenher, ist keine Vertriebsstrategie, so wie ich das mitbekommen habe. Wie ist es für dich so, dass Social Media für dich selber machen? Genau, weil es ist ja eine andere Form, präsent, das ist so präsent. Darauf zielt so ein bisschen die Frage hin, präsent zu sein auf Social Media versus präsent zu sein im Raum.
Betreibe, wenn man das so nennen kann, LinkedIn, sage ich mal intensiv. Das ist meine Hauptpräsentationsplattform. Da poste ich zweimal die Woche. Das habe ich vor einer Weile angefangen, systematisch zu machen. Jetzt kommt Instagram wieder dazu. Da fange ich jetzt auch an, quasi die alten LinkedIn-Posts dann auch auf Instagram mal. Und viele sagen mir, du Melanie, du musst mit deinem Thema. Fällt mir unglaublich schwer, wenn ich kein Gegenüber habe, wenn ich in eine schwarze Kameralinse.
Ist auch weird, ja.
Und ich habe in der Corona-Zeit, wie ich habe so einen kleinen Patreon-Kanal gemacht mit Themen über Theatergeschichte, habe ich angefangen, weil es gibt da nichts. Du kannst über Theatergeschichte, aber es gibt auf YouTube jedenfalls nichts zum Thema und habe das zum Zeitvertreib sozusagen gemacht. Und das waren dann immer 4 Stunden gedreht und um dann 10 Minuten Video. Und es bleibt unglaublich aufwendig. Ich bin auch jemand, der sagt, nee, das muss ich nochmal machen und ich verhaspel mich und hier und da. Fühle ich nicht, habe ich keinen Drang zu. Auch wenn, ja, das macht total Sinn und es gibt Kollegen, die machen sowas, ja, ist fein, aber für mich ist es jetzt nichts. Vielleicht komme ich irgendwann dahin, aber es fühlt sich nicht danach an. Auf LinkedIn, ich habe über Social Media, glaube ich, noch keinen Kunden gewonnen. Aber was ich gemerkt habe, vor allem jetzt an Weihnachten, ich habe ein Training verschenkt zu Weihnachten. Ein komplettes Training im Wert von 1000 Euro. Und habe gesagt, schreibt mir doch in die Kommentare, wofür ihr es nutzen wollt. Ich verlose es nicht, sondern ich gucke wirklich und wo ich es am sinnvollsten finde, dass es zusammenpasst, der kriegt das dann. Und da waren tatsächlich 6 ausführliche Kommentare drunter. Und ich glaube, die Hälfte davon waren Leuten, mit denen bin ich gar nicht connected. Die kannte ich überhaupt nicht. Allein durch die Antworten habe ich gemerkt, allein dadurch, dass ich mein Wissen und das, was ich tue und meine Geschichten auf LinkedIn teile, für mich war das Ziel, einen Expertenstatus aufzubauen, wie man das so nennt. Also ich zeige mich als Expertin für das Thema und so möchte ich wahrgenommen werden. Gar nicht so sehr Kundenakquise mit immer, ich habe hier meinen Pitche, mein Angebot und habe gemerkt, auch die mir nicht, mit denen ich nicht Kontakt habe, die haben alle verstanden, was ich tue.
Schon mal
Und da
gut.
denke ich mir, ja, du bist auf dem, also du machst es richtig.
Ja.
Wissen alle ganz genau, was ich mache und ganz genau, wofür man es einsetzt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ich kriege immer, auch mit WhatsApp-Status, immer gesagt, du machst so unglaublich viel. Du bist unglaublich viel unterwegs und hier und da. Und ich sehe immer alles, ich lese immer alles. Aber das sind nicht die dann dich liken oder wo man irgendwie merkt, die kommentieren oder mach irgendwas. Es gibt unglaublich viele. Wie nennt man das? Eine tote Masse? Keine, nein,
Ja,
nicht
ich
tot,
weiß,
aber
was du meinst. So stille
Leute,
Leser,
stille
ja.
Mitleser, ja, von denen du gar nicht weißt, dass die sehr aufmerksam dich verfolgen und irgendwann kommt man dann da doch in den Kontakt. Aber es ist, wie gesagt, nicht mein Ziel. Ich habe da keine Marketingstrategie.
Ja, cool. So, nächstes Jahr, dieses Jahr, gibt es irgendwelche Visionen, die du mit deinem kreativen Business hast oder Ziele, die du unbedingt erreichen willst? Machst du sowas?
Es war tatsächlich, im letzten Jahr war es, mein Power-Team zu finden. Ist noch immer noch nicht abgeschlossen, würde ich sagen. Mein Power-Team stelle ich mir so vor, dass ich um mich herum ein Netzwerk aufstellen möchte mit Kolleginnen, Trainerkollegen, die mein Thema ergänzen mit ihrem Thema. Denn ich weiß ganz genau, was ich tue und was ich nicht tue. Ich mache keine Rhetorik zum Beispiel. Das kann ich nicht. Ich mache nur Sachen, die ich kann. Ich arbeite also noch nicht inhaltlich. Ich gebe auch keine Choreografie vor im Körper, also mit Körpersprache oder ich mache irgendwelche Gestik, wo ich denke, genau diese 4 Power-Hand-Bewegungen musst du jetzt einbauen in den Vortrag. Um Gottes Willen, nein. Zum Beispiel mache ich kein Rhetorik, ich mache kein Führungskräftetraining, ich bin kein systemischer Coach, keine Psychologin, keine Therapeutin, kein Vertriebstrainer oder Verkaufstrainer, aber das sind alles Branchen, die um mich rum sozusagen, wo man sagt, die passen gut in so ein System, wo man so weiterreicht. So, ich kriege eine neue Führungsposition, um zum Beispiel wieder aufzubauen. Und ich lerne beim Führungskräftetrainer, wie ich ein Team leite und wie ich führe. Dann lerne ich beim Rhetoriktrainer, wie ich meine Reden, meine Präsentation. Und dann lerne ich bei der Melanie, wie ich das ordentlich performe.
Ja.
So könnte ich mir das vorstellen, so dass ich auch, wenn jemand bei mir im Training war und sagt, okay, Melanie, hast du vielleicht jetzt noch jemanden, bei dem ich weitermachen kann, weil mich interessiert noch das und das? Oder ich habe jetzt gemerkt, ich brauche noch das und das, und dann kann ich sagen, ich stecke dich genau zu dieser Person, weil ich muss nicht immer nur eine Person sein, ich kann verschiedene Führungskräftetrainer in meinem Netzwerk haben, weil ja nicht jeder menschlich zueinander passt und jeder anders ist, genau wie nicht jeder zu mir passt. Und wo ich dann sagen kann, ich würde dich an den oder die und ich kann einen direkten Kontakt weiter. Stelle ich mir das vor und ich bin immer noch auf der Suche nach meinen Powerpartnern, wie ich das nenne. Und für dieses Jahr habe ich gemerkt, ich habe jetzt sehr viel online gearbeitet die letzten 2 Jahre und gerade dieses in Präsenz würde ich gerne mehr machen. Es sollte sich eigentlich vom Plan her und habe ich ein bisschen vernachlässigt letztes Jahr und gerade Anfang des Jahres habe ich einen Schnupperworkshop gegeben für unser Darmstädter Frauennetzwerk, Fachfrauennetzwerk. Hatte dann, ich weiß nicht, es waren 10, 11 sehr engagierte, neugierige Damen dann zusammen. Die Energie war wunderbar im Raum und du kriegst alles so schön mit und die waren auch alle begeistert und dann bin ich auch begeistert. Einfach dieses in einem Raum eine Energie spüren und zusammen was erleben. Lernen geht bei mir durch Erleben. Ich mache keinen Frontalunterricht, das bringt nichts. Wo ich denke, das hätte ich gern ein bisschen öfter. Jetzt. Deswegen freue ich mich über diese Sache bei der Schule und bei der Sparkassenakademie. Und das würde ich gerne ein bisschen mehr ausbauen. Was aber auch bedeutet, wahrscheinlich muss ich ein bisschen mehr Kaltakquise da betreiben.
Ist ja auch okay. Ist auch okay. Ja, cool. Melanie, vielen Dank für deinen Einblick in deine kreative Karriere. Das war total spannend und ich habe ganz viel gelernt. Selbstverständlich verlinke ich hier in diesen Shownotes, wie man so schön sagt. Und dann danke ich dir für deine Zeit heute.
Ich danke dir, es hat viel Spaß gemacht.